Man muss sagen, dass Annie immer so tut, als würde sie nichts schauen und deswegen auch keine Themen quasi für den Podcast haben. Aber das ist eigentlich gar nicht so.
Okay, was für ein Intro.
Naja, es ist einfach eine Lüge.
Das habe ich noch nie behauptet.
Ja, aber du schlägst ja nie Themen dann vor, sondern du sagst dann, ich habe keine Zeit mehr, irgendwas zu gucken. Du hast ja Sachen geguckt. Die könnte ich ja auch angucken.
Ach so. Ja, auf die Idee kam ich tatsächlich noch nicht.
Ja, das ist ja komisch.
Ich dachte, aber du bist unser Auftraggeber, ja, nein, und sagst, was wir machen müssen. Und ich kam noch nie auf die Idee, dass ich dir sage, was du machen musst.
Keine Ahnung, aber natürlich geht das so. So hat ja dieser Podcast angefangen. Früher war es ja immer
jeder bringt
ein Thema mit. So. Das kann man ja theoretisch immer noch machen. Aber es war One-Way Street in den letzten Monaten. Obwohl du natürlich so Sachen schaust wie Sex Life of
Teenage
Mutant Ninja Turtles.
The Secret Life of Mormon Wives.
Ah, ja, gut. Genau.
Ja.
Ja.
Aber das würdest du eh nicht gucken.
Natürlich würde ich es gucken.
Ich habe gefragt, ob du das mit mir guckst, und dann hast du gesagt, nee.
Ja, nur weil ich sage, ich finde es, glaube ich, nicht gut. Oder es macht mir grundsätzlich dieses Spaß, heißt ja nicht, dass ich es nicht gucke. Ich habe schon viel Scheiße geguckt hier in diesem Podcast. Und ich werde auch nach wie vor viel Scheiße fressen.
Okay. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV for everyone. Damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück im Podcast Fernsehen für alle. Schön, dass ihr wieder da seid, Folge 286, glaube ich. Lasst euch nicht verwirren von den Zahlen, die bei Apple Podcasts stehen und so weiter. Ist alles falsch, weil diese ganzen Sonderfolgen, die wir zum Dschungelcamp zum Beispiel gemacht haben, die werden nicht richtig mitgezählt, zumindest hier in der offiziellen Zählweise. Also meiner Meinung nach ist es 286 gerade. Kann aber auch sein, dass ich irgendwo einen Zahlendreher drin hatte. Aber wir nähern uns langsam den 300 auf jeden Fall. Dann kommt wieder was ganz, ganz Großes auf euch zu, natürlich wie immer. Aber erstmal kommt was ganz, ganz Kleines auf uns zu, nämlich Anni.
Wow, sehr charmant. Ja, ja. Hier bin ich mal wieder aus meinem Loch gekrochen gekommen.
Ja, sehr gut. Ohne Teenage Mutant Ninja Turtles im Gepäck, aber trotzdem mit einigen, also wir haben beide was geguckt, wir haben beide was zusammen geguckt. Wir machen in dieser Folge Kaulitz und Kaulitz natürlich, das große Reality-Format. Wir müssen uns über die Ochsenknechts unterhalten und die aktuellen Entwicklungen in Sachen Jimmy Blue. Wir sind hier Tatzeit Donnerstag 22:27. Da wissen wir gerade nur, dass Jimmy noch im Knast, in Untersuchungshaft, glaube ich, immer noch sitzt, wenn er nicht schon entlassen wurde durch Jelis Zahlung. Naja, kommen wir gleich dazu. Ansonsten haben wir auch noch im Gepäck die Sommersendung des Jahres, seit mehreren Jahren hier im Podcast schon abgefeiert. Natürlich Bella Italia Camping auf Deutsch, die Campingplatz-Doku von RTL 2. Wir haben noch News, wir haben den Seven vs. Wild Cast und die Frage, ist Seven vs. Wild überhaupt noch erwähnenswert in diesem Podcast? Und es gibt ein neues spannendes RTL 2-Format, was verdächtig klingt wie ein anderes Format, was wir schon mal hatten bei einem anderen Sender. Naja, das nur mal hier zur Inhaltsangabe. Anni ist... du bist nicht dabei, richtig? In Hamburg jetzt anderthalb Wochen, glaube ich.
Das ist korrekt.
Ja, was ist in Hamburg? In Hamburg findet auch eine andere Tradition mittlerweile, diese Podcast, statt. Wir wurden freundlicherweise eingeladen von ProSiebenSat.1, unserem lieben Freund Kevin Körber, Kevin K., KK, zur ProSiebenSat.1 Sommerfest, was in diesem Jahr, glaube ich, unter dem Motto steht, alles auf Join oder so ähnlich, auf jeden Fall. Join ist der große Star natürlich mittlerweile bei ProSiebenSat.1 und da findet in einem in schönem Ambiente und einem feuchtfröhlichen Zusammensein findet das Sommerfest der ProSiebenSat.1 Superstars statt. Und wir sind wieder dabei, heißt Ich plus zwei. Und in dieser Folge gebe ich bekannt, wer das Aufgebot von Fernsehen für alle ist. Wen schicken wir ins Rennen, an diesem Abend mit Promis zu sprechen? Es ist einerseits Selma, Hamburg Girl natürlich, Lokalmatadorin, die da wieder von mir ins Rennen geschickt wird und die an diesem Abend alles geben wird für uns und für euch. Die wird dabei sein. Und andererseits haben wir natürlich noch ein anderes Hamburg City Girl, und zwar Janske. Die wird nämlich auch dabei sein. Also Janske, Selma und ich werden an diesem Abend Hamburg unsicher machen und ja, vielleicht am Ende des Abends mit Simon Grosejohann noch auf die Reeperbahn weiterziehen. Wer weiß schon, was passieren wird. Da hinten ist ein ganz großer Käfer hier eben in unserem Podcast, Podcast-Stube.
Das ist kein Käfer, sag, was es ist.
Es ist doch ein Käfer,
oder? Nein, es ist die Stinkewanze.
Heißt die offiziell so?
Ja, heißt offiziell so.
Ich okay, dann ist es die Stinkwatze. Wir wurden schon, also einmal im Podcast wurden wir schon Live-Zeuge, wie meine Katze gekotzt hat damals noch.
Stimmt. Wo ist er jetzt?
Also die Stinkwanze sitzt hinter Anni und wird den Rest der Folge sein Unwesen treiben. Die sitzt am Boden irgendwo, kennen. Da ist nichts, passiert nichts. Aber Stinkwanze ist ein gutes Stichwort, denn wir werden auch auf Frank Rosin treffen. Nein. Nee. Nein, aber wir werden da natürlich ein bisschen was machen. Wir haben ja im letzten Jahr schon einiges hier abgeliefert, immer wieder. Also ich erinnere nur an Peter Giesel an der Pommes-Ausgabe, ja. Der uns einen schönen Aufsager gemacht hat. Wir haben auch Thomas Hackenberg getroffen, den Moderator vom Quiz-Taxi und so weiter. Also das sind ja unsere großen Superstars. Mal schauen, was in diesem Jahr kommt. Ich habe so ein bisschen im Verdacht, dass wir eventuell Verona Poth treffen könnten, weil es ist ja so, dass nächste Woche, glaube ich, dann die Villa der Versuchung losgeht in Sat.1. Es könnte so sein, dass es dann gut passt, dass sie als Moderatorin dieses neuen Formats da auch da sein wird, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und ja, natürlich so Granden wie Jörg Pilawa, da hast du natürlich auch gute Erinnerungen dran. Ja,
stimmt.
Ja, legendärerweise letztes Jahr, Anni hat einen Preis gewonnen und hat dann den Trip nach Berlin
zum
The Voice-Finale gemacht.
Ja, stimmt.
Zu zweit, oder? Wie war das?
Naja, theoretisch. Ja. Ich wäre eigentlich mit Selma hingegangen, aber die war ja dann krank, dann war ich alleine da. Aber es war trotzdem gut.
Ja.
War trotzdem gut.
Man hätte auch mich fragen können, aber das
Dennis,
war nicht...
Du weißt doch, dass es super spontan war.
Was war spontan?
Dass sie krank war.
Ach so.
Ja.
Ja, aber man hätte das Problem natürlich nicht gehabt, wenn man von Anfang an schon, aber das
ist ja der andere Konflikt.
Ein Problem, aber das soll in diesem Jahr kein Stress sein, weil in diesem Jahr bist du ja nicht dabei, deswegen kannst du auch keine Preise gewinnen.
Außer Selma gewinnt einen Preis.
Ja, ich würde es ihr zutrauen, dass sie dann nicht Jana und nicht mich mitnimmt, sondern dich. Aber ich sag mal, nur eine Person von uns war bei ihrem Geburtstag, aber das...
Willst du Stress? Wollen wir kurz rausgehen?
Nee, ich will jetzt anfangen und zwar mit, wo fangen wir an? Wir fangen an mit dem Seven vs. Wildcast, würde ich sagen, weil das ja schon auch ein bisschen die Frage ist, wie sehr ist das überhaupt noch wichtig, dass es jetzt diesen Seven vs. Wildcast gibt und also es gibt, glaube ich, kein Format, was so sehr gehatet wird, glaube ich. Und zwar nicht nur von den UserInnen, sondern auch von dem Erfinder, von Fritz Meinecke. Hast du diesen Stream gesehen, wo er da...
Ich habe nur Ausschnitte gesehen.
Was hast du für Bilder im Kopf, wenn du daran denkst, an diesen Stream?
Was für Bilder soll ich da im Kopf haben? Fritz?
Ja.
Wie er da sitzt?
Und was macht?
Sich darüber aufregt?
Wie?
Keine Ahnung, hä?
Also aus meiner Sicht ist er da in diesen Stream reingekommen. Das war halt klar, weil an diesem Tag der Cast irgendwie bekannt gegeben wurde, dass er irgendwie nichts sagen will, aber trotzdem irgendwie so tut und sich dann so... Und dann so
ja, Fritz Meinecke Art halt.
Ja, genau. Aber darauf wollte ich hinaus, dass es so ein bisschen so unausstehlich war, wie er sich da wieder mal so... Weil der kam doch, oder war es kurz vor diesem Race Across the USA-Ding, wo er da irgendwie mit dem Fahrrad durch die USA gefahren ist. Auf jeden Fall war er dann nach seinem Stream und dann haben alle Leute halt gefragt, so Fritz.
Ja, wir sind im Guten auseinander, das ist überhaupt kein böses Blut, bla bla bla.
Nein, das habe ich nicht gehört.
Nein, aber das hat er doch in seiner Story gesagt, ganz am Anfang von wegen, ja, es ist kein, also alles gut und so und das ist jetzt gut so, wie es ist oder irgendwie so hat er es gesagt. Und in seiner allerersten Story, wo er nur den Text geschrieben hat, hat er so.
Okay, weil der Stream.
Glaube ich.
Der war, es wirkte so, als wollte er es so darstellen, dass er irgendwie so einen Maulkorb hätte und nichts dazu sagen
ja,
dürfte.
Ja, ist ja klar. Was? Also, ja, dass er das so darstellt, oder?
Ich weiß halt nicht, genau, aber ich frage mich halt, hat er das wirklich? Also, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Und wenn er das hat, dann dürfte er eine ziemliche Abfindung dafür bekommen haben. Also würde ich mal, weil sonst gibt es ja gar keinen Anreiz dafür, für ihn nichts zu sagen. Heißt, ich finde es alles ein bisschen komisch so. Und kann jetzt diesen ultimativen Hate gar nicht so sehr nachvollziehen. Also bevor man jetzt nicht die neue Staffel gesehen hat, weil die letzte Staffel, ich meine, da war ja Fritz noch dabei und hat auch immer gesagt, er hat da mitgeplant und war irgendwie das und das und das. Und das war ja sein Baby irgendwie, auch diese letzte Staffel vor allem. Diese Gruppenstaffel in, wo war das, Neuseeland?
Neuseeland, ja.
Genau. Und ja, deswegen bin ich so, was ist denn jetzt das konkrete Problem? Weil, ich meine, letzte Staffel, wo diese Produktionsfirma ja auch schon dabei war, hat er ja noch sehr viele Freiheiten gehabt. Und jetzt ist er auf einmal, also steigt er auf einmal so in diesen Hate ein von, also gegenüber dieser Produktionsfirma, wo ich mir frage, also letztes Mal, also du hast sie auch mit ausgesucht, nehme ich jetzt mal an. Du hast das Geld dafür bekommen und hast letzte Staffel einigermaßen Freiheit gehabt, die Staffel so zu machen, wie du willst. Jetzt ist natürlich die letzte Staffel, wie gesagt, die er stark mitgeprägt hat, sehr gehatet worden, weil sie angeblich langweilig war und so weiter. Diese Gruppenstaffel, ne, und auch die TeilnehmerInnenauswahl und so ist ja schon immer eine Kritik. Und jetzt hat er sich aus meiner Sicht so ein bisschen dafür entschieden, einfach zu sagen, ja, jetzt bin ich halt einfach wie die Fans und steige jetzt in diesen Hate ein.
Wollte ich auch gerade sagen, es passt halt gut in seines, das ist die einfachste Storyline, die er jetzt erzählen kann.
Also wenn ich in dieser Produktionsfirma wäre, würde ich auch so denken, hä? Also wir haben uns letzte Staffel hier komplett rausgehalten inhaltlich. Mhm. Also zumindest für mich so. Ich wüsste nicht, wo jetzt da ein großer Eingriff war. Weil Fritz wollte ja planen, wollte nicht mehr mitmachen. Und dann hat er das machen können so und hat sie auch immer so verkauft. Und jetzt floppt die Staffel, oder keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht so beliebt, weil sie halt überschattet wird auch von diesem ganzen Stefan versus Joe Vogel Streit. Und auf einmal ist er da jetzt komplett, also kann natürlich sein, dass in der Zwischenzeit irgendwas passiert ist, so, aber und dass die ihn da irgendwie rausgedrängt haben, kann ich mir aber kaum vorstellen, weil natürlich auch die Produktionsfirma doch das Ziel haben muss, dass Fritz Meinecke nicht dagegen hatet und eher so die ganze Twitch-Bubble auf ihre Seite zieht. So. Deswegen checke ich irgendwie nicht ganz, was da so abgeht, ehrlich gesagt. Und kann aber andererseits jetzt wieder die Kritik an diesem Cast verstehen auf den ersten Blick, weil der natürlich schon sehr anders ist als die letzten Jahre. Und aber erstmal zum Drumherum. Also es sind 16 Folgen ab dem 7. Oktober und zwei Wochen später dann die Veröffentlichung bei YouTube. Es gibt dazu Behind-the-Scenes-Folgen und so weiter. Und auch klar ist, dass es diesmal in das Amazonas-Gebiet geht. Seven vs. Wild Amazonas heißt die Staffel. Und das ist ja so ein bisschen die, also sagen wir alle, die Königsdisziplin des Survivals, weil es da ja natürlich, also feucht ist, es ist giftig und Tierwelt ist sehr aktiv und so und glaube ich auch schwierig Feuer zu machen und so. Also das mal dazu. Und jetzt das TeilnehmerInnenfeld. Also wir haben Survival-Experte Joe Vogel.
Ja, Traumkandidat.
Der dabei ist.
Da freue ich mich wirklich so doll.
Das hätte
ich
kann mir
keinen besseren Kandidaten vorstellen als Joe Vogel. Bitte, erzähl mir noch 10 Minuten von deiner neuen Falle. Schwafel mir noch 10 Minuten lang das Ohr ab von irgendeiner Scheiße, die mich nicht interessiert. Ich kann es kaum erwarten.
Ja, ich bin auch gespannt, ob quasi sein, er hat immer so ein bisschen auch so genuschelt, ob das stundenlang dann auch diese Monologe, wie er diese Falle aufstellt, und man dabei hat man die Hälfte verstanden, ob das an der Kälte lag oder ob er jetzt im Amazonasgebiet auch so spricht. Ja, also Joe Vogel ist dabei und es hat auch davor schon, also bevor der Cast auch angekündigt war, hat schon Stefan auch so einen Stream gemacht, wo er gesagt hat, dass er denkt und auch schon gehört hat, dass er, also Joe Vogel, der neue Fritz wird. Also dass er das jetzt auch weiterhin quasi prägen soll, das Format.
Bitte nicht.
Ja. So, dann haben wir noch dabei David Leichtle, Schweizer Content Creator. Nee, Quatsch. Nee, hier, David Leichtle. So, Punkt. Genau, der ist auch Survival-Experte, kommt auch aus der Survival-Bubble. Ist, glaube ich, derjenige, der Alone gewonnen hat. Also Alone, die RTL-Show, die auch relativ gefloppt ist, glaube ich. die hat David gewonnen und ist dann, oder David, keine Ahnung, und ist jetzt hier dabei. Dann haben wir Schweizer Content Creator Chris Grippo.
Sag mir nix.
Mir auch nicht. Gaming und Comedy Content Creator, Ausspracheprobleme, A-Vive HD oder A-Vive. A-V-I-V-E.
Ja, so richtige Boomer.
Ja, aber
A-Vive. Die jungen Leute halt so gucken, dieser A-Vive da.
Nein, aber A-Vive oder A-Vive.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
HD auf jeden Fall. So. A-Vive HD, A-Vive HD. So. Der ist dabei, ich weiß nicht mal, ob es Mann oder Frau ist, ehrlich gesagt. Dann Moderatorin Janine Michaelsen.
Ja, finde ich ultra geil. Auf die freue ich mich. Ja, auf die freue ich mich sehr. Ich bin aber super gespannt, weil ich glaube, Janine schon so eine Person ist, die da voll Bock drauf hat und das auch richtig so angeht. Aber mich würde es einfach interessieren, wie sie sich so macht dann.
Ich glaube auch, dass sie jemand ist, der da auch so Entertainment reinbringen will, im Sinne von, dass sie auch mal so Diskussionen anfängt und sowas.
Aber ist schon klar, in welcher Konstellation.
Ja, genau, das ist die Frage. Es sah aus den ersten Bildern so ein bisschen aus, als sei es wieder eine Gruppenstaffel. Also weil irgendwie, also es war zumindest irgendwie ein Gerücht und dann hat man auch so ein Bild gesehen, irgend so ein Handyvideo, wie so die KandidatInnen-Einweisung war von diesem Ranger. Und es sah so aus, als würde es so eine Art Dschungelcamp-Setting sein, aber das, keine Ahnung.
Ja, okay.
Vielleicht ist es tatsächlich einfach zu hart, so komplette Newbies in den Amazonas zu schicken. Aber das ist natürlich der weitere Grund dafür. Ja, aber das ist natürlich der weitere Grund dafür, warum dann gesagt wurde, jetzt ist es ultimativ das Dschungelcamp. Weil es halt auch diesmal einen Dschungel und ein Camp gibt. Also das kann man dann vielleicht auch ein bisschen verstehen. Das ist ja die große Angst von den ganzen Survival-Fritzen.
Ja.
So, dann haben wir noch dabei Fitness-Content-Creatorin und Sportmoderatorin Imke Salander.
Sag mir nix.
Ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen, aber wüsste jetzt auch nicht, was die moderiert. Und dann noch Gaming- und Content-Creatorin Phoebe.
Ah ja, stimmt.
Ja, die kennen wir. So. Das ist es. Das ist das Team. Das ist der Cast.
Nicht viele.
Sieben.
Viele sind da. Ach so, stimmt.
Also relativ, oh Gott. Relativ deutlich.
Gerade ein Aussetzer.
Wie viel sind jetzt bei Seven Brothers White dabei? So. Genau, also dazu kann ich, als zu den einzelnen Leuten können wir wenig sagen. Es gab natürlich auch schon Reactions quer durchs Internet, wo meistens eben der Tenor war, so, jetzt haben sie sich endgültig verkauft, jetzt ist es das Dschungelcamp und so weiter. Ich kann das noch nicht ganz verstehen. Also es kann schon sein, dass es so wird, aber dadurch, dass es von Anfang an die Befürchtung war von allen Leuten und man da ist keine Wanze im Hintergrund. Ja, aber dadurch, dass es von Anfang an die Befürchtung war, würde ich an deren Stelle alles tun, damit ich diesen Eindruck vermeide. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so blöd sind und das dann auch so machen. Deswegen bin ich gerade noch so, wartet erstmal ab. Und die Tatsache, dass Fritz raus ist, finde ich jetzt noch nicht alleine so ganz, ganz schlimm.
Nee.
Man hätte, die Frage ist natürlich, inwiefern hängt ein hochkarätiger Cast mit Fritz zusammen? Also, dass dann irgendwie, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendjemanden angefragt hätte und gesagt hätte, ja, aber Fritz ist leider raus, ob dann nicht einige auch abgesagt haben, so, weil man halt auch weiß, dass Fritz jetzt bestimmt nicht im Guten geht, wenn er, oder dass er das zumindest nicht so spielen wird. Und dann hast du natürlich es schwer, irgendwie, keine Ahnung, noch sein Bro zu sein, wenn du dann quasi ihn verrätst. So, keine Ahnung, ob man so denkt, aber so schätze ich so ein bisschen diese Bubble ein. Deswegen, ja, vielleicht hatten die auch so ein paar Absagen und dann kam halt dieser Cast zustande. Aber andererseits muss man ja sagen, sehr, sehr spannend ist ja jetzt der Case gegen The Race. Also, weil The Race ja jetzt auch zwei Staffeln hatte und jetzt bei der dritten Staffel auch eine Produktionsfirma dazu nimmt, wie ja auch Dave schon gesagt hat. Und ja, jetzt die Frage ist, bei The Race wird ja immer gelobt, zum Beispiel auch, dass es jetzt noch nicht so bekannte CreatorInnen sind. Und jetzt hat man hier auch eine Staffel mit nicht so bekannten CreatorInnen dabei. Deswegen, ist es für mich auch so alles ein bisschen scheinheilig gerade, was da so in der Reaction-Szene da so passiert. Das aber abwarten kann natürlich auch scheiße werden. Ab dem 7. Oktober wissen wir dann auf jeden Fall mehr. So. Jetzt gehen wir, ich würde sagen, zum Promihof noch kurz. Das ist nämlich ein neues Format, was RTL 2 jetzt angekündigt hat und hat es ungewöhnlich angekündigt, weil sie haben gesagt, was so das Konzept ist, nämlich, dass schillernde Persönlichkeiten mit TV- und Medienvorgeschichte sich ja schon auf dem roten Teppich oder beim Ballermann-Opening gefunden haben, aber jetzt auf einmal im ländlichen Idyll, nämlich auf dem Promihof. Und dann steht weiter, als Teil eines bunt gemischten Casts müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur miteinander auskommen, sondern sich auch als Einzelkämpfer in Challenges beweisen und die Hürden des Landlebens meistern. Das erinnert uns jetzt natürlich an
die Alm.
Richtig. Großer, also immer noch Kultklassiker meiner Meinung nach, mit der unterschätzten 2021 Staffel, glaube ich, war es.
Oh Gott, stimmt. Ganz verdrängt.
Wo so Leute dabei waren wie Lose, der Fernsehkoch. Völlig random. Oder auch hier Aaron von Ex on the Beach, kann ich mich noch erinnern. Dann auch diese Italiener, Siria oder wie hieß. Also so Leute, wo man dachte, hä, ja, also damals hatten die mal so einen kurzen Moment und dann war der Moment sehr schnell wieder vorbei durch die Teilnahme bei die Alm. Aber natürlich, andererseits gab es großartige Momente bei die Alm, natürlich, ich glaube die 2008er Staffel oder was das war, oder 7er Staffel mit Detlef die Soest, mit Carla Loth und so weiter, das war natürlich groß. Ja, aber jetzt ist es hier ja bei RTL 2 und zwar der Promihof. Ja, und wer macht da mit? Das ist noch gar nicht klar, denn da steht, erste prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe man zwar bereits gefunden, mit einem Casting-Aufruf sucht der Sender derzeit aber nach weiteren interessierten Promis, die wie üblich freilich vor allem aus dem Segment der Reality-Stars kommen dürften. Bewerben kann man sich hiermit hierfür per Mail. Gedreht werden soll noch dieses Jahr. Heißt, da das ist jetzt mal was Neues.
Sehr interessant.
Ja. Wobei ich irgendwie gar nicht sicher bin, ob das sonst groß anders läuft. Also ob man, also ich meine, ich wette, so Managements bekommen auch da mit, wenn eine neue Sendung geplant ist. Und dann wird, denke ich mal, auch da dann vom Management irgendwie eine Mail geschickt, so, ey, wir hätten den und den, der müsste da und da mal wieder und so. Deswegen mal schauen, aber es ist zumindest mal was anderes hier. Und ja, vielleicht wollen sie damit Geld sparen, weil sie sagen dann, alle, die sich bewerben, bekommen nichts oder so. Keine Ahnung. Und dann fährt man so ein bisschen den Serkan 1-Euro-Move von Kampf der Reality Stars. Wer weiß. Auf jeden Fall ja spannend, ob das irgendwie eine Rolle spielt für das Format dann. Aber Promihof heißt ja für mich eher sommerlich, so denke ich jetzt mal. Heißt, denke ich mal, auch die Aufzeichnung gar nicht mehr so lange. Und dann ist die Frage, wer hat denn überhaupt so kurzfristig noch Zeit? Aber ich denke mal, das sind auch die nicht meisten. So wenige. Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall der Promihof und damit sind die großen Reality-Schlagzeilen erstmal durch, wobei man natürlich jetzt mal kurz die Causa Jimmy Blue Ochsenknecht aufmachen muss. Also Jimmy Blue Ochsenknecht ist ja nicht nur bei Diese Ochsenknechts natürlich. Hast du Diese Ochsenknechts geschaut? Nein.
Nein, die neueste Staffel nicht, ja. Tatsächlich.
Weil.
Ja, aber he's back, right? Also das habe ich mitbekommen. Er ist
zurück und ich finde auch, dass die Folgen einigermaßen abliefern, wo er zurückkommt. Also über Tränen bis hin zu, ich muss das Interview abbrechen, weil ich muss gerade weinen, bis hin zu Cheyenne ignoriert ihn, wenn er dann da ins Haus kommt. Er kommt natürlich mitten ins Familienhaus da in Österreich und alle sind da, also perfektes Ambiente eigentlich. Und dann aber sehr schnell die Versöhnung, die gehen alle Schlitten fahren und das ist wieder Herz und eine Seele und so. Aber danach noch diverse Aussprachen, bei denen die Kamera auch dabei ist. Also es ist schon ganz, ganz gut eigentlich, was da passiert. Und wir wissen aber ja auch, dass Jimmy Blue Ochsenknecht ja bei Are You The One mitgemacht hat. Und auch mitmacht bei, wo haben wir denn jetzt noch dabei gehabt? Wir haben ihn noch im Cast von
Die Verräter
war. Ja, da war er sowieso dabei, aber jetzt irgendwo noch. Er ist jetzt noch dabei. Ja, ich brauche jetzt nicht Jimmy Blocksnack googeln. Naja, irgendwo war er noch dabei auf jeden Fall. Das heißt, sein Star ist am Risen, aber natürlich eher so der Reality-Star, der am Risen ist, weil er jetzt endgültig, glaube ich, in diesem Segment so ein bisschen drin ist. Und ist er nicht bei der Villa der Versuchung? Er ist doch bei der Villa der Versuchung dabei. Villa der... Doch! Ja, na klar.
Ach so, na ja. Klar.
Und das ist jetzt natürlich, glaube ich, für die Villa der Versuchung ein großer Boost, weil die Leute natürlich blöd genug sind zu denken, der war doch gerade im Knast, jetzt ist er da dabei. Das ist natürlich irgendwie alles ewig abgedreht. Das ist natürlich die andere Seite der Wahrheit. Aber ich glaube, das wird schon jetzt diesen Start von Villa der Versuchung gar nicht mal so schlecht tun, die ganze Geschichte. Ja, was ist passiert? Also, so wie ich das sehe, ist er am... ich glaube, Dienstagabend irgendwie zurückgekommen von einem Flug und angekommen am Hamburger Flughafen und ist dann direkt straight festgenommen worden, weil eine Hotelrechnung von 14.000 Euro noch offen ist aus Österreich. Und jetzt wurde mittlerweile klar, dass es eine Hotelrechnung ist, die er sich mit, ich glaube, Wilson und mit Nino unter anderem irgendwie. Ja, das war irgendwas, es war so zwischen den Jahren oder so war das irgendwie. Und die haben sie, oder hat Jimmy anscheinend, lief auf seinen Namen, hat er nicht bezahlt, so. Und ja, deswegen wurde dann nach ihm gefahndet und jetzt wurde er da über Nacht dann in Untersuchungshaft genommen und ist jetzt. Ich weiß, keine Ahnung, ich habe es nicht so close verfolgt. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder frei ist oder ob jetzt noch er noch eine Nacht da irgendwie drin bleiben muss. Auf jeden Fall hieß es dann, jemand hat die Kaution bezahlt, er darf irgendwie wieder raus. Und dann nächste Meldung, Jelis hat die Kaution für ihn bezahlt.
Diese Frau, also wie wirklich, das geht, die hat doch schon so viel Geld für diesen Typen ausgegeben. Die hat ihn ja jahrelang unterhalten. Da wird sich doch wohl jemand anders finden, der die Kaution zahlt. Warum macht sie das schon wieder? Die kriegt doch nichts zurück von dem.
Naja, er ist der Vater
ihres Kindes. Aber auch kein guter Vater.
Ja, aber ich glaube, also ich sehe es auch ein bisschen als Power-Move. Also jetzt ursprünglich
ja, gut, weil er jetzt natürlich.
Es ist so komplett so die Beerdigung des Jimmy Blue Ochsenknecht, muss man sagen. Also der kann ja nichts mehr machen gegen Jelis jetzt. Also, also die Geschichte ist komplett over eigentlich.
Aber noch eine Rückfrage.
Ja.
Ich habe gelesen, dass die in Österreich ihn ja schon länger suchen. Das war ja so eine 2022-Geschichte oder so, oder? Das zieht sich doch schon eine Weile.
Also ich weiß nicht, was davon echt ist und was davon ein Prank Fake ist News. Von Jimmy Blue Ochsenknechts. Weil es war doch damals die erste Szene bei dieser Ochsenknechts, war doch die Szene.
Stimmt.
Wie er da... Ich weiß nicht, ob du das gerade vermischt mit der Wahrheit.
Nein, ich habe das wirklich gelesen. Ja,
es gab auf jeden Fall immer mal wieder Probleme mit dem Finanzamt.
Also ich habe irgendeinen Artikel gelesen, da stand drin, dass diese Rechnung schon sehr lange offen ist. Und die
Hotelrechnung,
oder was? Ja, und schon lange versuchen, den zu kriegen. Was ich mich dann aber frage, ist, wie der nach Graz fahren kann, zu Cheyenne auf dem Hof, wenn ganz Österreich nach ihm sucht. Und dann habe ich auch gelesen, dass die das jetzt so darstellen, als wäre das damals eine Kooperation gewesen mit diesem Hotel.
Ja.
Und deshalb hätte es gar keine offene Rechnung geben sollen.
Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein, dass es halt einfach so unklar ist. Und für Jimmy ist der Fall klar.
Naja, auf jeden Fall, das war, ich habe irgendwas gelesen, wo das...
Ja, auf jeden Fall die Szene von damals mit diesem Fahnder da, Gelände der Ochsen, die war fake. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall Probleme und auch sein... Also ich habe ja auch seinen Umzug nach Italien immer so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, ob das so, weil er ist so nach Mailand gezogen.
Ja, der Typ ist so lost einfach.
Wirklich. Es ist wirklich so, für mich ist so ein bisschen, Jimmy Blocks ist der deutsche Bojack Horseman eigentlich. Und ja, das war jetzt mal wieder eine Schlagzeile, mit der ich jetzt gerade nicht mehr gerechnet hatte, weil eigentlich alles eigentlich auf dem Weg des Besseren war. Und ich dachte eigentlich auch, diese ganzen finanziellen Geschichten sind jetzt langsam mal wieder geklärt, auch indem er wieder mit der Familie jetzt Kontakt hat und so, lässt sich sowas ja bestimmt irgendwie regeln, aber anscheinend, nee, ist das nicht so. Und jetzt ist Jimmy Blue, ja, jemand, der zumindest mal jetzt im Köcher hätte, sowas Ähnliches zu machen wie der Currywurst mal letztes Jahr. Die legendäre Doppelfolge, die auch unter meinen TV-Momenten des Jahres war, mit Chris Töpperwien, der dann ja auch, ich glaube, 4 Nächte
der oder sieben Nächte. Der hat auch Probleme mit den österreichischen
Ja, Behörden. Aber nur, weil er Grillsoßen geklaut hat aus dem Büro seines Chefs. Das war doch das,
das, war ja, das aber Ding. Also die Österreicher sind da anscheinend ein bisschen stärker hinterher, habe ich das Gefühl, bei den deutschen Promis.
Ja, ich meine, wenn die sich da also verhalten wie die letzte Axt im Walde, dann, ja. dann kann das natürlich passieren. Und ja, damals wurde aber ja, bei Töpperwien war es ja damals auch ein internationaler Haftbefehl, wo er dann am Frankfurter Flughafen oder Münchner Flughafen wurde er ja verhaftet, als er da gerade fliegen wollte nach Australien, oder nach Südafrika zum Sommerdschungelcamp, wollte er gerade fliegen als Ersatzkandidat. Ah. Das war ja gerade das Ding, wo er dann gemeint hat, mir ist ein Job weggebrochen. Also, mal schauen, ob sowas Tolles dann für uns dabei rausspringt.
Sehr schön.
Also vermutlich dann in der nächsten Staffel von diese Ochsenknechts, die sie jetzt mal schon wieder selbst schreibt. Also ist natürlich ganz toll. Ich bin gespannt. Ich bin weiterhin Fan und finde das auch, Überleitung zu den Kaulitz-Brüdern, immer noch die bessere, auch nach Staffel 2 von Kaulitz und Kaulitz, immer noch die bessere von diesen zwei.
Mann, du hättest eine viel bessere Überleitung schaffen können.
Ja, und zwar?
Ja, mit dem anderen Ochsenknecht-Bruder.
Der auch kurz ein Cameo hat. Ja, ja. Ja, es geht nämlich auch hier um Späti, diese ZDF-Neo-Serie, die da gerade gedreht wird, weil Bill Kaulitz da einen Star-Auftritt hat. Und das kommt in Folge 2 von Späti auch vor, wie er da quasi sich beim Schauspielern ausprobiert, Bill. So, aber meine Überleitung war natürlich, meiner Meinung nach, ist Ochsenknechts auch immer noch die bessere von den zwei Familiendokus.
Da würde ich dir zustimmen.
Ja.
Ja.
Aber du bist doch Fan von den Kaulitz. Du hast doch sogar den Kaulitz Hills, oder?
Nee.
Was? Nee. Hä? Ich dachte, den hörst du.
Nein, ich höre den immer nur aus Versehen. Weil, also, ich muss sagen, ich höre super gerne
Edeltalk
zum Einschlafen. Und wenn ich meinen Sleep-Timer nicht einstelle von 30 Minuten, dann läuft die Folge durch und dann, warum auch immer, läuft dann Kaulitz und Kaulitz und dann wache ich mitten in der Nacht auf zu,
wie die Kaulitz-Brüder
sich gerade wegen irgendwas anschreien.
Aber das heißt,
ich höre den nicht aktiv, ich höre den einfach nur aus Versehen nachts.
Ja.
Aber,
genau. Aber trotzdem ist er dann unter deinen meistgehörten Podcasts.
Das heißt,
er geht oftmals in diese Sechser-Darstellung oben, wo dann immer so die dann
letztgehörten Sachen. Oft drin.
Ja, das habe ich nämlich auch das Problem. Das ist sehr sneaky.
Wen haben die bezahlt?
Naja, man könnte fast denken, dass es ein Spotify-Original-Podcast ist. also Kaulitz Hills, der Podcast, Kaulitz und Kaulitz, die Doku-Serie bei Netflix, die jetzt wieder 8 neue Folgen rausgebracht hat und ich finde relativ schnell eigentlich, also die letzte Staffel kam
ein
schon.
Jahr, oder?
Ja. Ich finde aber dafür, dass es natürlich auch deren Leben erzählt und jetzt auch nicht immer alles jede Woche wahrscheinlich passiert, dann auch eine ultra aufwendiger Schnitt und Color Correction. Ich habe letztens von jemandem aus dem erweiterten Produktionsumfeld von Kaulitz und Kaulitz gehört, dass die Color Correction leider schon irgendwie 3 Monate dauert oder so. Hä? Nee, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der da ist. Okay. Dass alleine schon die Color Correction so lange dauert. Und ich meine, wenn man mal rechnet, 8 Folgen geteilt durch, das ist dann auch nicht so viel am Ende. Aber, und vor allem mit so viel Laufzeit auch immer. Also letztendlich ist es auch, aber muss man sich auch überlegen, dass solche Schritte dann auch so viel kosten, wenn es auch so top-notch aussehen soll. Das dazu, für mich kam es relativ schnell auf jeden Fall, was ja gut ist, weil man dann ja auch gut den Anschluss wiederfindet und so. Und das war auch nicht mal, also ich habe auch gar kein Riesenproblem jetzt mit Kaulitz und Kaulitz. Ich finde es nur, im Vergleich zu den Ochsenknechts ist es mir zu schnell, fast schon.
Ja, ich finde es auch, es ist mir zu amerikanisch, wenn es Sinn macht, so ein bisschen.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass viele Sachen sind halt eindeutig inszeniert für diesen Podcast.
Nämlich?
Also jetzt von der neuen Staffel habe ich noch nicht so viel mitbekommen, aber bei der letzten Staffel zum Beispiel das mit dem Führerschein, das war auch so quatschig,
nee,
plötzlich diese Storyline. Und ich, also ich weiß nicht, irgendwie manchmal habe ich so das Gefühl, das würde sich irgendwie, ja, das machen wir jetzt, das kommt gut für die Produktion, das machen wir jetzt.
Also damit habe ich ja nie ein Problem. Also damit habe ich auch bei Ochsenknechts nicht ein Problem, wenn die da irgendwie Sets besichtigen für Nataschas neue Talkshow. Also und dann das einfach eine Folge ist. So. Also was steht bei dir so an, Natascha, in dieser Staffel? Ich muss das und das und das machen. Ja, bei dem sind wir mit der Kamera dabei, bei dem nicht. Dasselbe machen die natürlich mit Bill Kaulitz auch. Was ist bei dir gerade so los? Ja, theoretisch wollte ich irgendwann mal meinen Führerschein machen. Ja, das ist doch eine, also das ist natürlich,
ja,
findet das so statt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, es gibt Varianten, das so ein bisschen subtiler zu machen, und es gibt so Varianten, wo das halt on the nose ist. Und ich finde, bei Kaulitz und Kaulitz ist es ein bisschen on the nose. Ehrlich gesagt.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich, für mich ist es wirklich nicht ein Pacing-Problem, sondern eher so ein Problem, dass ich mich auf keinen der Nebencharaktere so richtig irgendwie einlassen kann. Es ist, sind alles nur so halb dabei. Also Heidi Klum ist nur halb dabei, der PA ist nur halb dabei. Von Boyfriend hier, Marc, sowieso mal zu sprechen, dass der immer nur so angeteased wird, aber es geht nie wirklich darum eigentlich. Ja, keine Ahnung, es ist irgendwie so, ich habe immer das Gefühl, ich schaue den beiden halt zu, wie sie halt in so Situationen sind und da halt natürlich entertainen, aber so, keine Ahnung, es ist so ultra ein Zusammenschnitt so von deren Leben, so, also sehr, sehr schnell.
Springt und, auch sehr oft,
finde ich. Ja, und die genau, ich weiß, habe kein richtiges Gefühl für Zeit, ich weiß nicht, die Folgen sind auch nicht so thematisch, so, also irgendwie, ja. Also jetzt Folge 2 zum Beispiel, da gab es dann diesen Wasserrohrbruch bei Bill zu Hause und das Haus steht unter Wasser und parallel gibt es diese, also parallel, okay, das ist dann wieder, parallel gibt es diese Festival-Geschichte, wo man dann einmal so hatte, okay, wir sind da jetzt beim Festival irgendwie, Deichbrand oder wo die waren, und dann heißt es, ja, jetzt fliegen wir wieder zurück ins Leben, also ins echte Leben nach Los Angeles, und da steht mein Haus und halt unter Wasser und ich kann mich da nicht entspannen. Das ist mal gut, aber wenn es dann irgendwie dann auch noch in der Folge um dieses Abendessen da geht, wo dann irgendwie dieser komische Typ sich so angeblich an ihn ranmacht, so dieser, oder keine Ahnung, dieser Typ, der dann neben ihm saß.
Dieser Matchmaker.
Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was das überhaupt war.
Ja.
Dann geht's noch um diesen Helikopterflug.
So. Ja, es ist so random. Manchmal so zusammengeschnitten, warum springen wir jetzt plötzlich? Es macht dann.
Ja, ich denke mir auch, also. Wie gesagt, so thematischere Folgen oder so würden es aus meiner Sicht so ein bisschen dem Ganzen mehr Wucht verleihen. Also wenn es mal in einer Folge eher so Fokus auf Tom gehen würde. Und dann geht es so ein bisschen darum, was macht ihm Spaß, was macht ihm nicht so Spaß. Er hat Flugangst, okay, was ist das für ein Problem? Was hat das für Auswirkungen auf Bill und so weiter? Aber es geht immer nur so hin und her und hin und her. Und es geht um sämtliche Probleme gleichzeitig. Und ich habe nie das Gefühl, ich kann so richtig mal so auf irgendwas mal so Fokus setzen. So.
Ja.
Das ist ein bisschen mein Problem damit.
Ja.
Ja.
Da würde ich zustimmen.
Und ja, ich meine, inhaltlich ist es halt, sie beginnen ja auch die Staffel mit, die Staffel ist wie Staffel 1 bloß auf Crack oder so. Ja, das ist immer noch krank produziert, das ist immer noch mit exklusivem Zugang zu deren Haus und zu allem Möglichen im Prinzip. Ich finde immer die Backstage-Sachen von Tokyo Hotel ganz spannend, weil auch diese Gustav und hier Georg, wie er heißt, ja. Das finde ich immer ganz spannend, wie die halt irgendwie noch so als Team funktionieren.
Ja, finde ich auch. Und ich hatte das Gefühl, dass wir haben jetzt 2 Folgen geguckt von der zweiten Staffel. Aber irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass in der ersten Staffel so viele alte Videos drin waren.
Videos von Tokyo Hotel?
Ja.
Ja, ich weiß nur,
habe ich das Gefühl, haben sie mehr Archivaufnahmen rausgegraben. Auch diese Storyline, dass Bill und Tom ja schon mal als Kinder in diesem Film mitgespielt haben.
Ja, das habe ich jetzt gerade gedacht, ja.
Das gab es, glaube ich, in
Staffel 1. Es ging nämlich kurz ums Schauspielern, ne? Weil Bill diesen Auftritt hat bei Wilson in der Serie. Und dann hieß es irgendwie, ja, wollte unbedingt schon mal schauspielern. Und Tom meinte auch, ja, ich will auch das mal ausprobieren und so. Aber wenn dann den Highlander natürlich. Und dann wurde eben eingeblendet, dass die beiden schon mal als Kinder irgendwo da in so einem Film mitgespielt haben. Und dann ging es wieder random auf so eine Modenschau. Und Bill hat für 2 Minuten mal kurz gemodelt. So, er ist ja kurz in so einer Walk da mitgegangen. Auch so, ne, du bist da, du siehst es kurz. Es ist einfach nur so, also manchmal habe ich das Gefühl, die wollen auch so ein bisschen angeben dafür, wo sie alles dabei waren und was sie gar nicht so richtig thematisieren müssen. Mhm. Also es ist ja unfassbar, ne? Die reisen da mit ihm dahin und dann perfekt inszeniert sozusagen, wie der auftritt, alles perfekt, Kamera steht da, wo sie stehen muss und so weiter, aber wir, ist eigentlich egal, das müssen wir gar nicht so groß thematisieren, so einfach so Show-Off-mäßig, was sie alles an Bildern haben. Mhm. Ja, ich denke mir mal, ja, dann mach halt mehr daraus, die Walks and Nicht würden über diese ganze Modenschau eine ganze Folge machen, so, und da ist es halt so in 2 Minuten irgendwie weggesendet, aber es ist halt alles andere als jetzt schlecht, weil die beiden halt, und das ist für mich auch überraschend, jetzt habe ich mich nochmal gefragt, so, ob sie mich langsam nerven, die beiden, weil mit Podcast und mit irgendwie sämtlichen Show-Auftritten, die sie dann hatten und wer steht mir die Show und so und dann hatten sie ja That's My Jam und dann haben sie hier, Bill hat jetzt auch irgendwie eine neue Radioshow bei 1 Live und die sind ja da und überall, so gefühlt und dann hatten sie auch mal kurz diese ProSieben-Sendung mit Janine Michaelsen auch. Die Super-Duper-Show, wie die hieß. Ja. Wo sie so Wünsche von Kindern so erfüllt haben. Okay. Lief, glaube ich, 2 Folgen. Und, also ich dachte halt vielleicht, dass es mich auch deswegen so ein bisschen nervt, aber das war gar nicht so sehr der Fall eigentlich. Also ich finde die schon immer noch unterhaltsam und, die übertreiben es auch nicht zu sehr so. Ich habe nur das Gefühl, wie gesagt, es ist von der Produktion einfach so ein bisschen too much. Mhm. Ja, und ich hätte mir eine gesetteltere Staffel mit mehr thematischer Tiefe gewünscht, glaube ich.
Ja, mich interessieren auch zum Beispiel diese Banddynamiken total, aber ich glaube, dass, also ich meine, der Claim ist ja, dass es um die Brüder geht,
ja.
Also um Tom und Bill und dann ist es, dann bräuchte man wahrscheinlich eher so eine Bandsendung, um dann da noch mehr Einblicke zu bekommen. Aber irgendwie, ich finde das so faszinierend, dass Georg und Gustav das komplette Gegenteil einfach sind und dass sie trotzdem funktionieren, aber...
Ja, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da so super viel geactet ist. Also die acten ja jetzt auch nicht, dass die Best Friends sind, ja. So, sondern die verstehen sich gut, die sind in der Band, die haben die Auftritte gemeinsam, die klappen so. Also das finde ich interessant so und da frage ich mich auch, warum die da nicht mehr noch drauf eingehen. Also ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die beiden, also Georg und Gustav, da gar keinen, also gar nicht, oder sich irgendwie versperren würden gegen Bill und also da über die zu sprechen, auch mal so als O-Ton-Partner, weil...
Stimmt, die sind ja eigentlich...
Also die leben ja...
Die sind ja nie im O-Ton, oder?
Ja, also zumindest jetzt nicht im... Nicht so richtig, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, ob in Staffel 1 nochmal mehr war, vielleicht kommt es ja auch noch in Staffel 2, aber das... frage ich mich eh, weil, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie gesagt, dass die keinen Bock drauf haben, weil die ja total von Bill und Tom leben. Also die waren ja jetzt eine ganze Zeit lang, also die Kaulitz und Tokyo Hotel war ja eine ganze Zeit lang auch tot, ne? Als sie dann da nur in L.A. waren und dann auch gar nicht eigentlich in Deutschland waren, da war ja die Band auch nicht mehr da eigentlich. Und die verdienen sich ja auch die goldene Nase mit denen. Ja, so, ja, und die müssen ja auch hoffen, dass die weitermachen mit dem Podcast, dass sie weiter ihre TV-Auftritte haben, dass sie weiter das, also dieses ganze, diese Maschinerie da irgendwie weiterspinnen. Deswegen glaube ich, würden die da schon mitmachen, weil die leben halt von denen. Mhm. Also literally, die verdienen halt ihr ganzes Geld damit, wahrscheinlich Millionen auch, denke ich mal.
Ja.
Ja, schwierig, aber das würde ich mir auch mehr wünschen als jetzt Bill bei der Modenschau. So, keine Ahnung. Aber maybe that's just me. Und diese ganze, jetzt kommt natürlich noch die ganze Frage nach dem Dating-Life. Also die ersten 2 Folgen waren bei Bill halt so Thema.
Traurig.
Er ist außer Rand und Band.
Weil Mark Eggers ein Arschloch ist.
ja, genau. Und hat er ja bei diesem Festival-Auftritt ja auch dieses Brautkleid an und so und hat dann auch irgendwie gesagt.
I'm a bride who wants to marry me.
Ja, aber auch so, nachdem mein Ex mich nicht heiraten wollte, will ich jetzt euch heiraten, so und so Sätze. Es ist halt sehr schwer, irgendwas zu dieser Sache so richtig oder die so richtig zu beurteilen zu können, reden können wir natürlich trotzdem drüber, wenn man nicht also überhaupt nicht die Sichtweise von Mark Elgers nie bekommt. Also es ging ja nie darüber. Also hat er sich schon einmal so richtig geäußert? Ich glaube nicht. Also nicht, dass es mir bekannt war auf jeden Fall. Also was machen wir jetzt damit? Also ist Mark Eggers wirklich ein Arschloch oder ist es einfach so, dass es auch ultra schwer ist, neben Bill Kaulitz eigentlich halt stattzufinden, weil der ja von Anfang an so einen ultra Druck auf dich ausübt, der hat den auch sofort in die Öffentlichkeit ja gezogen. Und was will man denn da noch machen? Also
ja, okay, aber was man schon sagen muss, und das ist halt die Frage, ob Bill das jetzt erfunden hat oder ob das der Wahrheit entspricht. Der hat ja schon gesagt, dass er von mehreren Frauen Nachrichten bekommen hat, dass Mark Eggers, während die was hatten, halt auch mit anderen Frauen was hatten.
Ja.
Also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob Mark Eggers ihn ghostet und ihn halt fallen lässt, das ist das eine. Aber so das andere ist ja, dass er anscheinend halt parallel was mit anderen Leuten hat. Das ist dann natürlich schon Arschloch.
Ja.
Und das würde er sich ja wahrscheinlich nicht ausdenken.
Ja, das ist richtig, aber, also ja, das stimmt, aber ich frage mich, ob man wirklich Frauen in den Insta-DMs, also die behaupten, dass Mark Eggers, der bekannt ist dafür, dass er auf Mallorca diese Straßenumfragen macht und ständig irgendwelche Frauen, also der ist ja bekannt als der Flirty Boy. Also das einfach zu behaupten, liegt jetzt nicht so fern sozusagen bei einem Account mit, weiß ich nicht, tausend, also Millionen Followern, so dass da halt fünf dann schreiben, Mark Eggers steht gerade neben mir und knutscht mit einer Freundin.
Ja, aber die Frage ist halt auch, ob Bill das dann einfach so glaubt oder ob da jetzt schon Beweise vorlagen. Also das ist einfach alles so.
Aber jemand, der famously also, in den Medien.
Keine Ahnung, wir kennen nur eine Perspektive. Es ist halt super schwierig, das jetzt zu beurteilen.
Aber es gab noch keinen, also soweit ich weiß, gab es noch kein Bildmaterial von irgendwie Mark, der mit irgendjemandem knutscht. Also. Und das ist doch bei jemandem, der famously mit Bill Kaulitz zusammen ist, wäre das doch instant da.
Hä, ja, aber wenn er nicht in der Öffentlichkeit geknutscht hat, sondern im privaten Raum.
Ja, es ist super schwer, weil es halt die Sendung tut eigentlich nicht das, was draufsteht, hätte ich gesagt. Weil dauernd wird es so angeteased, schon in Staffel 1 wurde es angeteased und es ging dann nicht wirklich drüber und dann war Marc ja bei Let's Dance, da war das auch nicht so richtig Thema. Keine Ahnung, ey, das ist irgendwie boring. Ja. Die ganze Nummer, weil, also bei Jelis und Jimmy Blue geht da mehr, würde ich mal sagen. Naja, ja, und bei, ich weiß nicht, was ich, also allein schon, also wirklich allein schon die paar Momente im Staffeltrailer, wo Heidi Klum zu hören war, habe ich schon wieder die Krise bekommen. Also so, also wo ich wieder dachte, so wie so eine 50-Jährige, die so GNTM mit ihrer Tochter guckt, so Mai, was macht die Klum da wieder? Es wirkt so unnatürlich, obwohl es jetzt ja mal, sie ist ja noch nicht mal in dieser Moderationsrolle, sie muss ja nur als Mensch da irgendwie mal irgendeine Art von
Menschlichkeit.
Ja, von, wo man denkt, ja, also wie kann man denn so unnatürlich sich verhalten in diesen Situationen, wo sie dann neben Tom in dem Setting da sitzt? Ja. Also ich habe da auch kein Interesse daran, weil ich auch weiß schon wieder, dass da, das ist halt das Maximum, was man sehen wird. Ja, das hat ja auch Tom schon in Staffel 1 gesagt, dass halt er ja auch gar nicht so richtig die Kamera bei sich zu Hause reinlassen will.
Ja, was ja so. Auch völlig fein ist.
Was aber ja fein ist.
Man könnte sie auch komplett weglassen. Also
ja, Heidi. Eben halt immer nur dieses Wir spielen damit, dass Heidi Klum dabei ist. Wir spielen damit, dass wir was erfahren zu Marc. So, aber dann irgendwie kommt dann halt nichts so. Das nervt mich eher, als dass es mich irgendwie so reinzieht, weil ich halt schon mittlerweile weiß, nach Staffel 1, die werden Heidi Klum jetzt nicht von heute auf morgen überzeugt bekommen, damit ihr Privatleben irgendwie auszubreiten. Und dann und wenn ich etwas nicht brauche, dann ist es Heidi Klum in O-Tönen, weil das ist halt die Hölle. So, das ertrage ich einfach nicht. Ja, okay, gut. Dann war das Kaulitz. So, ich wollte Kaulitz Hills was sagen. Genau, wir schauen, also ich werde schon ein paar Folgen vielleicht noch laufen lassen, aber es ist jetzt nicht das, was. Ich habe auch dann gemerkt, jetzt, dass ich gar nicht Staffel 1 fertig geguckt habe damals. ja, so hat es mich.
So sehr hat sie.
Ja, wie gesagt, es ist halt auch jetzt nicht, nichts, auch. Was ich jetzt so, wo ich jetzt irgendwie so ein Interesse so richtig habe. Bei den Ochsenknecht habe ich halt wirklich ein Interesse, das alles irgendwie zu schauen und zu wissen, auch was da passiert. Aber hier bin ich so, ja, mein Gott, ich hätte es ja sowieso mitbekommen, wenn da irgendwas Gravierendes passiert wäre. Also so die Sachen, die man mitbekommt, die bekommt man auch so mit, so über die Presse halt. Naja, Okay, dann ist es das gewesen. Und jetzt gehen wir noch zu dem Sommerschlager schlechthin, natürlich zu RTL 2. Bella Italia, Camping auf Deutsch. Und wer jetzt denkt, haben die einen Vogel, warum reden die über diese Campingplatz-Doku? Abwarten, denn mal wieder ist es der, ist es der Tipp des Sommers an der Stelle. Und ja, es ist losgegangen an einem Tag, an dem Anni gerade in Urlaub gefahren ist, glaube ich, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich es da gemerkt, als du gerade einen Tag lang in, wo warst du? In Dings warst, in Dänemark?
Nee. Ja, in Kopenhagen, ja, glaube ich. Stimmt.
Und dann habe ich gemerkt, ja, scheiße, jetzt wollte ich es eigentlich mit Anni schauen und jetzt ist sie gerade weg. Deswegen hat sich dann so ein bisschen was aufgestaut und ich, also wir haben jetzt zwei Folgen geschaut von der neuen Staffel. Ich glaube, es ist Staffel 5 von Bella Italia. Und warum mögen wir das so sehr, Anni? Erklär das mal. Versuch das mal die Faszination die Bella Essenz, Italia.
Ja, es ist, also man, es ist schwierig. Also man folgt ja immer mehreren Leuten, mehreren Campern pro Staffel und jede Personengruppe hat ihre eigenen Probleme. Und die sind halt
also erstens, die wohnen alle auf dem gleichen Campingplatz in Italien,
genau, aber
Marina di Venezia.
Teilweise zu unterschiedlichen Zeiten, natürlich unterschiedliche Plätze und die kennen sich auch nicht.
Teilweise.
Unbedingt, teilweise. Was ist die Faszination? Es sind halt super weirde Persönlichkeiten dabei. Jeder hat so ein bisschen sein Hau weg. Es sind auch super viele inszenierte Sachen, was es auch irgendwie richtig funny macht zwischendurch. Und es ist so, ja, so ein bisschen Italien-Flair, ein bisschen Camping. Ja, ein bisschen Sommergefühl einfach so. Es ist so ein Lebensgefühl. Man will dabei sein.
Ja. Ja, genau. Also letztendlich, nüchtern betrachtet, ist es eine Werbeveranstaltung für die Marina di Venezia. Ja. Also das ist halt ganz offensichtlich, dass halt jede Szene spielt auf diesem Campingplatz. Es dreht sich darum, dass dieser Campingplatz, Zitat, fest in deutscher Hand ist, weil da halt sehr viele deutsche UrlauberInnen da einkehren und da jeden Sommer irgendwie rumhampeln und es ist halt so ein All-Inclusive Ferienresort, wo es ja halt so ein Schwimmbad gibt, dann gibt es Strandzugang, dann gibt es einmal die Edel, also 5-Sterne-Campingplatz wird ja auch immer gesagt, ne, weil es dann die Edel-Camping-Areas gibt, dann Glamping. Aber auch Glamping, genau, dann gibt es Möglichkeiten, dass du mit deinem eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen dahin fährst und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du da einfach nur so hinfährst und dann in einen fertigen Wohnwagen da reingehst. Also alles Mögliche, übelst groß in Venezia, der größte Campingplatz Europas, ja, glaube ich. Ja. Ja, dadurch, dass da so viele Deutsche sind, ist natürlich spannend zu schauen, welche Arten von Menschen da quasi Urlaub machen. Und das ist halt, und ich habe das Gefühl, da hat sich schon was geändert jetzt im Sinne von, oder im Vergleich zu dem, zum Start, also zu Staffel 1 und 2, da haben wir schon auch sehr, also da war es für mich viel klarer inszeniert. Ja, also da waren Szenen dabei, die so Wollnies-artig quasi waren. Also so, dass man so eine Storyline so über die Folge hinweg gesehen hat und dann konnten die zwar schon frei sprechen, aber es war schon sehr klar, was die jetzt machen müssen. Und das ist natürlich auch, aber jetzt finde ich, ist es viel freier, weil sie ihren Cast an Leuten, glaube ich, so ein bisschen gefunden hatten. Da kommen dann wieder 1-2 Leute immer so neu dazu pro Staffel oder teilweise auch random für in der Staffel.
Ja.
Die dann einfach so einziehen und nie wieder ausziehen oder so. Jetzt, wie gesagt, habe ich das Gefühl, vertraut man den Leuten mehr. Auch hier bespricht man mit den Leuten, ey, was könnten wir die Staffel machen? Ihr habt den und den, also man merkt natürlich schon, die weisen denen so ein paar Attribute zu. Ihr seid die Bodensee-Boys, ihr probiert immer gerne so neue Gadgets aus. Ihr seid die erfahrenen CamperInnen, ihr macht sozusagen immer neue, so eher so fortgeschrittene Aktionen, so dass ihr irgendwas baut oder so oder irgendwas da, ne, die Fingerhuts und, ja, und Friends. Dann hat man eigentlich, dann hat man die Lex und Dings, Setti.
Setti. Ja, ja, gut, aber Setti hat es auch schon länger.
Naja, aber die hatten ja jetzt lange den Arc und ich glaube, die kommt in dieser Staffel auch nochmal, dass sie quasi, erstmal hatte ihr in einer Staffel den Heiratsantrag gemacht, dann nächste Staffel kam die Hochzeit und jetzt kommen die Flitterwochen. Also
nein,
wo halt
aber
so,
nicht Lex Setti, sondern Setti ist ja jemand anderes.
Was? Ach so, ja, diese Frau halt, ne? Aber ja, aber sie ist ursprünglich mit ihrem besten Freund Lex dahin gefahren.
Ja.
Und da kam das dann alles zueinander so. Ja, auf jeden Fall so eine staffelübergreifende Arc so was diese Hochzeit angeht, die jetzt über drei Jahre mittlerweile erzählt wurde. So. Und dann gibt es noch ein paar Rentner-Ehepaare, so die
genau,
dann.
Genau, die Alten müssen auch dabei sein. Die haben halt dann so Probleme wie: unsere Stühle quietschen, wir brauchen neue.
Legendäre Folge.
Wo wir welche finden. Mist, unser Vorzelt können wir nicht allein aufbauen. Komm, wir fragen die Nachbarn, die helfen uns bestimmt. Das sind deren Storylines zum Beispiel.
Ja, also man hat auch das Gefühl, dass diese Sendung insgesamt so ein bisschen alle Schwierigkeitsstufen oder alle Level an Camping-Erfahrung auch abdecken soll. Also es gibt immer die Leute, die so ganz frisch reinstarten und denen man quasi auch vermitteln will, wahrscheinlich vom Campingplatz so, ihr seid hier auch wohl, also ihr seid hier auch willkommen so und ihr kommt ja auch zurecht, weil es ja immer den freundlichen Nachbarn gibt, der einem hilft und so und alle von dieser Campingplatzleitung und so sind auch mal sehr nett und so und helfen dann auch immer weiter und dann bringt der Wärter dann immer und der schleppt einen ab und so und es ist immer alles perfekt so. Das ist auch eben Teil des Ganzen, dass man so ein bisschen das Campingleben natürlich auch kennenlernt und auch ein bisschen beworben bekommt, dass es alles ganz toll ist. Es hat sich herauskristallisiert, dass so das ist so ein bisschen wie, was so, keine Ahnung, die Robens sind von Goodbye Deutschland, sind die Fingerhuts für Bella Italia, also so ein bisschen die man einfach immer dabei haben muss, weil die halt einfach das Ganze tragen, weil die, keine Ahnung, die haben sich da herauskristallisiert als die großen Camping-ExpertInnen und genau, Familie Fingerhut, dann noch irgendwie hier Dicky und Dünni und dann noch das andere Paar.
Ja, gute Frage.
Sie ja, die Namen. Ja.
Der mit dem Bayern-Shirt und sie mit den crazy Haaren.
So. Ja, genau. Jackie und Michael.
Micha,
genau.
Jackie und Micha, stimmt. Und Bianca und Horst heißen Dicky
und
Dünni.
Dicky und Dünni, ja. Aber also die nennen sich selber so.
Die nennen sich selber so.
Ja, genau. Und die Fingerhuts sind eben zu Fame, oder sie sind schon mehr als nur die Bella Italia Dauercamper, weil sie eben auch schon letztes Jahr in Spanien unterwegs waren und jetzt sind sie in dieser Staffel
wieder in Spanien
unterwegs, glaube ich, da in den Bergen irgendwo. An der Costa Brava, genau. Und man hat ja schon in der Ankündigung für die Staffel gelesen, dass sie auch noch in die USA fahren. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, wenn man hört, Bella Italia, dass es dann nach Spanien geht. Aber alles geht, am Campingplatz ist alles möglich. Ja, das ist halt so die Fingerhuts and Friends sind halt so eine Gruppe an 50-Jährigen, die
ihr Camper-Life.
Ja, und die auch ihr Freundeskreis so erleben. Genau. Die sind alle beste Freunde und die haben ein Ritual, dass sie dann auch immer, das ist das Erste, was sie aufbauen, ihren Stehtisch, wo sie dann immer zusammen den Tag ausklingen lassen und ständig eigentlich an diesem Stehtisch Bier trinken. Und da gibt es immer den einen Spruch, zusammen. Ja, genau, weil die zusammen gerne sind. Ja, und das ist, die halten das Ganze zusammen und dann außenrum gibt es, also die Bodensee-Boys, Dennis und
Sascha. Dr. Bona.
ja, das sind halt, man muss sagen, diese ganzen Leute, die da kommen, die werden schon auch gecastet im Sinne von, was gibt's für auffällige Leute, die haben die Potenzial, auf diesem Campingplatz irgendwelche Story-Arcs zu erleben. Und bei den beiden ist dann so, die Bodensee-Boys werden gecarried.
Die
Schlosser vom Bodensee. Und die werden aber auch gecarried durch Sascha, weil man hat von Beginn an gemerkt, dass er da die Bewerbung damals geschrieben hat und so. Und halt auch etwas zu verkaufen hat, nämlich, dass er irgendwie so Songs macht, noch als.
Er ist auch so angehender
Schlagersänger. Genau, er wurde in dieser Staffel auch Hobby-Entertainer genannt, was ich eine sehr, sehr schöne Bezeichnung fand. Hobby-Entertainer Sascha, der ja auch schon in vergangenen Staffeln dann zum Beispiel mal die Mrs. Marina-Wahl moderiert hat. Also diesen Schönheitswettbewerb des Campingplatzes, genau. Und halt immer mal so kleinere Moderationssachen hat und irgendwelche Auftritte und da auch den legendären Song Wir sind Camper eingesungen hat. Und der ist natürlich der andere Star der ganzen Geschichte, er mit seinem Kumpel Dennis. Und die sind, wie gesagt, immer so ein bisschen das, was damals hier diese zwei Frauen waren. Die eine, die jetzt bei Kampf der Reality Stars ist, bei TAF, die dann immer so Gadgets getestet haben. Und das sind halt die beiden, die dann immer wieder, Mensch, was hast du denn diesmal alles mitgebracht in deinem Kofferraum? Und dann machen den Kofferraum auf und dann ist da so
eine elektrische,
eine ganze Horde von.
Und ein Burgergrill und
alles, was man bei Temu bestellen kann, quasi.
Ein Sonnensegel, das fünfmal so groß ist wie der Platz.
Ja, und die bauen und basteln. Und letzte Staffel hatten sie ihre Freundinnen ja dabei und so und haben ihnen mal das Campingleben da gezeigt und so. Und ja, da geht auch immer einiges. Und ja, der Rest, wie gesagt, ist so ein bisschen fluider. Und da haben wir jetzt in dieser Staffel hier die alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter dabei zum Beispiel, die so ein bisschen die Neulinge repräsentieren sollen.
Ja. Ihre Storyline ist, dass sie Sportfreak ist und vor allem Angst hat und vegan ist sie auch, stimmt. Und ihre Tochter ist so, will alles ausprobieren, liebt Fleisch und ist so irgendwie, weiß nicht. So.
Ja, das war
auch ein interessantes Duo.
Also, weil die Mutter das halt so erklärt hat, dass sie auch eine große Veränderung durchgemacht hat. Ne? Sie war mal irgendwie, wurde gemobbt in der Schule wegen ihres Gewichts und dann hat sie eben sehr viel Sport gemacht im Nachhinein und lebt eben jetzt vegan und lebt allein mit ihrer Tochter eben und die Tochter. Und dann wurde so gesagt, ja, es gibt bei uns halt die Regel mit dem Veganen. Also ich lasse es ihr völlig frei, dass sie Fleisch isst, außerhalb der vier Wände, aber innerhalb der vier Wände will ich halt, dass sie dann nur Fleisch isst und so weiter. Und dann
nur vegan, kein Fleisch.
Genau. Und dann kam so die Frage, ja, aber wie findest denn du eigentlich das an die Tochter? Und die Tochter so, nee, also immer wenn ich Fleisch esse, ich finde Fleisch schon sehr gut und ich würde schon gerne auch mehr Fleisch essen.
Das war so geil.
Das ist so traurig.
Dann haben sie gegrillt und dann durfte das Kind sich Fleisch grillen und die hatte kein kleines Stück Fleisch, die hatte so ein richtig fettes Steak.
Ja, so Spare Ribs einfach so. Aber so ein komplettes.
So ein neunjähriges Kind mit diesem fetten Fleisch vor sich.
Ja, und vor allem, wenn ich schon, also da habe ich dann halt uns dann ja auch gewundert, dass eine Veganerin dann auch so ein Fleisch direkt halt brät. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt Tessa und die das Leichenteil-Argument immer höre, dann ist sowas schon dann recht präsent so. Also recht grafisch dann vielleicht für eine Veganerin, aber der Tochter hat es geschmeckt auf jeden Fall und sie will gerne, glaube ich, mehr Fleisch essen. Ja. Aber das geht anscheinend nicht, weil ja, sie ist so ein bisschen phlegmatisch, die Mutter. Ne? Die ist so ein bisschen, ja, einmal rutscht können wir jetzt, aber mehr habe ich dann auch Angst. Also wo ich mir auch denke, jetzt hast du es doch einmal gerutscht, jetzt war es doch offensichtlich nicht so schlimm. Also dann rutscht halt nochmal mit ihr, mein Gott. Naja, aber das sind die Neulinge, mal schauen, wie schnell die wieder weg sind. Wie schnell dann irgendwie so Sachen übersprungen werden wieder. Wir haben natürlich noch.
Eine wichtige Person fehlt noch.
Peter
Jan.
Und.
Achso.
Jan, ja.
Weil es war. Ich glaube, in der letzten Staffel gab es diese Storyline gar nicht, weil ab und zu.
Die gab es die letzten zwei Staffeln nicht. Es gab die, glaube ich, nur in der ersten und so ein bisschen auch in der zweiten Staffel.
Weil in den Anfangsstaffeln war es so, dass der Campingplatz hat nämlich auch AnimateurInnen, die halt so diesen Kinderclub betreuen oder die Disco oder halt.
Aquagymnastik und
sowas. Aquagymnastik, also so einen Quatsch machen die halt. Und da wurden auch mal welche begleitet, halt in deren Alltag. Und natürlich bei denen gab es halt immer eine Liebesstory, weil es hat sie halt angeboten. Und jetzt ist das erste Mal wieder einer dabei, der Jan. Der ist wie alt? Keine Ahnung, 20?
Sieht aus wie 12.
Hat letztes Jahr seine Freundin kennengelernt.
In Klammern 17. In Klammern damals 16 wahrscheinlich.
Auf dem Campingplatz, da war nämlich auch schon Animateur. Und das war ein Skandal, weil als Angestellter darfst du nichts haben mit den Gästen. Wichtige Regel.
Ja.
Und sie haben es trotzdem gemacht und sie sind immer noch zusammen.
Forbidden Love.
Ja, stimmt. Tropes. und seine Storyline ist jetzt, dass er Geburtstag hat in 3 Tagen und die Freundin ist nicht da. Und dann ruft er sie immer wieder an und sie sagt immer, Bro, ich habe Schule. Ich muss in die Schule. Ich kann nicht einfach zu dir nach Venedig fahren. Und er immer so, ja, kauf dir halt ein Flugticket, komm zu mir, ich habe Geburtstag. Und da sind wir gerade stehen geblieben.
Ja.
In der zweiten Folge hatte er gar keinen Auftritt, ne?
Ja.
Aber
es kann auch sein, dass das jetzt für immer war.
Vielleicht ist er jetzt auch,
damit muss man für immer rechnen bei der Italia. Das ist einfach
das nur für eine Folge
mittendrin, dass er mittendrin in so einer Story da einfach abbricht und dann, dass es vorbei ist.
Ja.
Also dieses Story über dieses folgenübergreifende Storytelling ist manchmal wirklich sehr wild, dass man einfach, ja, weil dann ist auch teilweise eine ganz andere Jahreszeit oder
ja,
so.
Ja, und also bei den Bodensee-Boys, die sind ja wirklich die komplette Staffel dabei, aber das sind irgendwie drei unterschiedliche Aufenthalte.
Ja, und dann, ja genau, es heißt dann manchmal so, man ist dann einer Folge fertig und dann in der nächsten Folge ist es wieder, die Bodensee-Boys reisen gerade an.
Ja.
So, hä, aber
die oder sind schon lange da. Oder jetzt sind Dennis und Sascha da und in der Vorschau auf die nächste Folge ist Sascha mit seiner Freundin da. Wo ist Dennis?
Ja. Ja, also wir haben ja mittlerweile durch jetzt diesen traurigen Krankheitsfall mit der
Bianca
von Horst, die jetzt wegen einer Krebserkrankung nicht dabei ist in der aktuellen Staffel, festgestellt, dass die es tatsächlich so machen, dass die Staffeln immer im Jahr davor drehen, also den ganzen Sommer quasi wahrscheinlich in verschiedenen Etappen dann drehen und dann im nächsten Jahr ausstrahlen. Heißt, also tatsächlich haben die einfach wahnsinnig lange Zeit, diese Staffel dann vorzubereiten und halt zusammenzuschneiden. Und das war mir auch nicht so klar. Ich dachte ehrlich gesagt, dass sie das schon immer so mit den ersten Sonnenstrahlen da im Frühling irgendwie schon so an. Aber ehrlich gesagt, das ist dann auch nicht so warm, ne? Also es ist schon eine ausgewiefte Sache, wie die das Ganze produzieren auf jeden Fall. Und bin gespannt, wie es weitergeht bei Bella Italia. Und es steht dann ja noch sowas drin, wie von wegen, es gibt noch die große Mensch-ärger-dich-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr stattfindet. Dann muss unser Peter, der von der Rauchentwöhnung noch seine Steuern machen, zum Beispiel.
Richtig.
Das alles noch. Und wie gesagt, die Fingerhuts noch in die USA und so. Also da kommt wieder einiges auf uns zu. Habe auch gesehen, dass die Quoten der ersten Folgen halt ordentlich waren. Deswegen hoffe ich, dass es noch viele, viele Jahre weitergeht. Es ist ja eine wahnsinnig billige Produktion wahrscheinlich, wo man auch noch ein bisschen, glaube ich, Geld vom Marina auch überwiesen bekommt. Und ich kann es kaum erwarten, bis wir selber einmal auf dem Marina die Venezia Urlaub machen. Wünsche ich mir schon auf jeden Fall. Gut, dann alles sagen wir noch einmal zusammen und das war's für diese Woche. Nächste Woche ist, ich weiß einfach noch nicht, ob da jetzt schon Villa der Versuchung ist oder nicht, auf jeden Fall die ultimative Vorbereitung auf Hamburg und auf die Promi-Party und man kann natürlich Anni folgen, man kann mir folgen, man kann Stars unserer Kindheit hören, den größten Peter Lustig und Elfie Donnelly Podcast immer noch und man kann eigentlich jetzt abschalten. Sage erst natürlich nochmal vielen Dank an Anni fürs dabei sein natürlich.
Ja, danke, dass die jetzt wieder dabei sein durfte, konnte.
Milano die Venezia bald übers Wochenende ist und in Jimmy Blue Ochsenknechts Heimat.
Ja. Vielleicht ist er ja wieder da.
Ja, genau, vielleicht erwischt ihn am Flughafen oder
ja,
sowas.
Ja, ich guck mal.
Ja, kann halt passieren. Die Augen auf. Ihr könnt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal unsere Steuern machen. Bis dann.